HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Rotglühende Lava, die in schmalen Streifen über das Land fließt. Rechts und links sind inzwischen große Flächen erkalteter Lava abgelagert.
Es ist eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe in einem Land, zerrissen von einem Stellvertreterkrieg zwischen der Luftstreitmacht Saudi-Arabiens und dem Iran als Regionalmächten.
Dass Mikroplastik Meere und Seen verseucht, ist bekannt. Beinahe keine Erkenntnisse gab es bislang darüber, dass auch Böden mit den Kunststoffpartikeln kontaminiert sind.
Also wir beeinflussen nicht nur das Klima, wir holzen Wälder ab oder auch die ganzen Umweltchemikalien, die wir überall in der Welt verteilen. Ja.
Also scheinbar wird alles immer schlimmer in der Welt. Hunger, Armut, Krankheit und Krieg dominieren. Das ist keine schöne Welt. Zum Glück ist es aber auch nicht unsere Welt, obwohl das gerade in ziemlich gesunden, reichen und friedlichen Ländern gerne behauptet wird. Gegen dieses verzerrte Bild anzugehen, war eine Lebensaufgabe des schwedischen Mediziners Hans Rosling, Gründungsmitglied von Ärzte ohne Grenzen und Berater internationaler Organisationen von WHO bis UNICEF. Factfulness heißt sein letztes Buch. Daran zeigt er anhand einer Fülle von Fakten eine Welt, die insgesamt gesünder, wohlhabender und friedlicher wird. Er plädiert allerdings nicht für die rosarote Brille, sondern für eine neugierige und offene Sichtweise, die nichts verklärt, aber auch nichts ins Negative verzerrt. Aber genau das ist ja so schwierig, uns vom Abgrund zu lösen. Denn wir hängen am Bild einer Welt, die den Bach runtergeht, so Rosling. Obwohl uns das daran hindert, reale Probleme sinnvoll anzugehen. Und obwohl wir wissen könnten, dass es an den Fakten gemessen schlicht falsch ist. Was also finden wir trotzdem so attraktiv am Untergang? HR2, der Tag, die Welt besser als ihr Ruf. Unser Thema heute Abend. Hans Roslings Buch wird uns in Ausschnitten die Sendung über begleiten. Machen wir uns einen ersten Eindruck.
So, here we go. I start the world.
Und jetzt, die Welt im Lauf der Zeit. Vor 200 Jahren. Die industrielle Revolution verschafft Europa und anderen Ländern den Aufstieg. Asien und Afrika bleiben da unten stecken. Aber dann.
But look what is about to happen.
In meiner Lebenszeit holten sich die Kolonien ihre Unabhängigkeit und wurden auch immer wohlhabender. Und heute? Die Welt ist eng zusammengerückt. Alle Menschen werden älter und es geht ihnen besser. Ich sehe einen klaren Trend. Jedes Land kann es schaffen, in die friedliche, gesunde und wohlhabende Ecke aufzusteigen.
So hat uns noch niemand die Welt erklärt. Leider ist der optimistische Schwede Hans Rosling vergangenes Jahr gestorben. Aber er hat uns dieses augenöffnende Buch hinterlassen. Es wischt viele unserer pessimistischen Grundeinstellungen einfach vom Tisch. Mit Fakten. Ja, das Wort ist heutzutage vergiftet. Die Welt ist schlimm und schlecht. Krieg, Gewalt und Verbrechen, wohin man blickt. Naturkatastrophen infolge der Klimaerwärmung. Menschen verlieren ihre Heimat. Andererseits werden die Reichen immer reicher. Die Armen bekommen immer mehr Kinder, die sie nicht ernähren können. Stopp!
Überall auf der Welt nimmt die Anzahl der Babys ab. Wenn der Trend in diesem Jahrhundert anhält, bekommen die Frauen in allen Ländern der Welt im Schnitt nur noch 2 Babys.
Roslings Sohn und Schwiegertochter Anna haben in Stockholm das aufklärerische Buch zu Ende geschrieben. Mit offiziellen Daten von Weltbank, Weltgesundheitsorganisation und eigenen Recherchen will uns ihre Gapminder-Stiftung zeigen, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie wir alle glauben.
Es liegt vielleicht daran, dass sich die Medien nur die wirklich üblen Dinge herausgreifen. Und unser Gehirn erledigt beim Sehen und Lesen dann den Rest. Es behält vor allem das Negative. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft im Ganzen nicht. Sie entwickelt sich immer weiter. Aber so langsam, dass wir das in der Regel gar nicht als etwas Besonderes wahrnehmen.
Die überdramatisierte Weltsicht nennen die Roslings unseren gepflegten Pessimismus. Haben Sie die auch? Machen wir den Test. Was glauben Sie, wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 20%? 50? Oder 80? Es sind mehr als 80%. Oder das? Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? 50 Jahre? 60? Oder 70 Jahre? C ist richtig. Die Lebenserwartung liegt heute bei mehr als 70 Jahren. So vieles ist besser geworden, zeigen die Roslings. Die Schulbildung der Mädchen, Zugang zu sauberem Wasser. Staaten mit Demokratie und mit Frauenwahlrecht. Na, dann können wir die Hände ja getrost in den Schoß legen, oder? Alles gar nicht so übel. Läuft ja.
Ich glaube, es ist genau andersherum. Die überdramatisierte Weltsicht, die wir gemessen haben, ist doch riskant. Dann setzen wir uns erst gar nicht mehr für etwas ein, weil wir glauben, alles ist so schlecht. Hat ja eh keinen Sinn. Aber ein nüchterner Blick auf die Welt zeigt, es geht voran. Es lohnt sich, was zu tun. Ich hoffe, dass die Menschen diese Zuversicht bekommen.
Die Roslings sind nicht naiv, keine Schönfärber. Sie wissen, immer noch lebt 1 Milliarde Menschen in lebensbedrohlichen Verhältnissen. Aber was kaum jemand wahrgenommen hat, die Mehrheit der Ärmsten hat seit den 80er Jahren enorm aufgeholt. Aus der schlimmsten Armut Richtung Mitte. Wir glauben an eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich.
Aber zwischen den beiden Extremen leben heute Menschen aller Einkommensklassen. Und die meisten leben in der Mitte. So gesehen gibt es diese Kluft nicht mehr.
Er blieb nie einfach stehen bei dem, was ist. Er hatte immer im Blick, was alles möglich sein könnte.
Ralf Derwang über Hans Rosling. Er war Professor für internationale Gesundheit am Karolinska-Institut in Stockholm, als Arzt lange in Mosambik, damals dem ärmsten Land der Welt. Er hat in Afrika 2 Jahrzehnte lang geforscht. Sein Buch versteht er als Vermächtnis. Er möchte uns Denkhilfen an die Hand geben, um unseren eigenen Megatrugschlüssen, wie er sagt, auf die Schliche zu kommen, den systemischen Fehlinterpretationen oder anders formuliert der globalen Illusion. Rosling schreibt, unser Gehirn ist fest verdrahtet mit Instinkten, zum Beispiel dem Verlangen nach Fett und Zucker. Und so wie wir diese nicht ständig zu uns nehmen können, müssen wir auch versuchen, unseren Dramenkonsum in den Griff zu bekommen, mit Daten als Therapie. Gerd Bosbach ist Mathematiker und Professor für Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz, Standort Remagen. Ich habe ihn gefragt, Hans Rosling schießt ja, wie er das ein Leben lang getan hat, Zahlen über Zahlen wie Luftballons in die Luft, rät uns aber gleichzeitig grundsätzlich misstrauisch zu sein gegenüber einer beziehungslosen Zahl. Was macht in einer Statistik eine gute Zahl aus?
Hinter einer guten Zahl versteckt sich eine Aussagekraft. Ich nenne jetzt mal die Zahl 7, die sagt Ihnen gar nichts. Ich muss zumindest schon mal eine Einheit zur Zahl bringen. Und nehmen wir jetzt mal 7 Euro. Aber selbst dann wissen Sie nicht viel, weil ohne Zusammenhang ist keine Aussage da. 7 Euro kann ganz viel sein, wenn so viel ein Eisbein kostet. 7 Euro kann aber ganz wenig auch sein, wenn ein Hartz-IV-Empfänger nur so viel Geld für Besuche in Gaststätten in einem ganzen Monat zur Verfügung haben. Das heißt also, ein und die gleiche Zahl kann gar nichts sagen, kann eine große Zahl sein, kann eine kleine Zahl sein. Und da müssen wir halt immer auf die Zusammenhänge gucken.
Entscheidend ist für Rosling die langfristige Entwicklung, nicht die einzelne absolute Zahl der Gegenwart. Es gibt in diesem Zusammenhang auch ein Zitat von Bill Clinton, der sagte, don't follow the headlines, follow the trendlines. Aber lässt sich diese Trendlinie oder eben ein Entwicklungszusammenhang überhaupt in einer Statistik abbilden?
Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Das ist nicht leicht, weil halt auch statistische Messungen sich über Jahrzehnte hin verändern von den Grundlagen. Da wird ein bisschen was anderes gemessen. Dann haben wir eine andere Bevölkerung 5 Jahrzehnte später. Oder woran ich das gerne mache, ich werde immer wieder gefragt, um wie viel sind wir denn eigentlich reicher als im Jahre 1900? Und da sage ich, das kann ich dir nicht sagen. Wir sind massiv reicher, aber ich kann ja nicht dann halt die Droschke oder das Fahrrad von 1900 mit dem Auto von heute vergleichen. Oder halt den Füller, mit dem damals geschrieben wurde, mit dem heutigen vernetzten Computer. Da gibt es keine Maßzahl für. Also es ist schwierig, aber es muss im Prinzip sein, dass wir uns auch Entwicklungen angucken. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir ganz viel Informationen über die heutige Welt.
Kann man denn umgekehrt sagen, Statistiken helfen möglicherweise, die Gegenwart in einen historischen Kontext zu stellen?
Ja, klar. Also die von mir angesprochene Entwicklung des Wohlstandes, selbst wenn man jetzt keine ganz genaue exakte Zahl rausbekommt, zeigt sie aber, dass wir über die lange Zeit immer deutlich wohlhabender geworden sind. Und das zeigt sich übrigens auch für die Ärmsten. Die haben heute im Schnitt auch mehr, als sie früher hatten. Trotzdem sind sie auch heute dann noch arm und unterstützenswert. Das heißt, wir müssen auch heute was verändern. Ich will jetzt nicht mit diesem Aufzeigen sagen, wir müssen jetzt nichts tun. Aber die lange Reihe kann uns da auch Mut geben.
Wenn wir uns allerdings anschauen, wie manche Leute im Internet auf Rosling reagieren, dann gibt es da Abwehrreflexe. Er würde vielleicht sagen Instinkte. Kann ich stimmen, zum Beispiel zu behaupten, in den letzten 20 Jahren habe sich extreme Armut schneller vermindert als in jeder anderen Phase der Weltgeschichte. Das sei doch komplett verharmlosend und naiv. Wobei Rosling ja nun tatsächlich für jede seiner Behauptungen Zahlenmaterial von WHO, IWF und so weiter anführen kann. Trotzdem dringen diese Zahlen bei manchen Menschen nicht durch, werden in Frage gestellt. Woher kommt denn dieses Misstrauen gegenüber Statistiken?
Ja, das hat seine Ursache, dass ganz oft Leute, die gewisse Interessen haben, die Statistiken so veröffentlichen, wie es ihren Interessen entspricht. Und dann wird ein falscher Eindruck erweckt. Also ich habe das selber häufiger erlebt, ein ganz nettes Beispiel, da erzählt ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass sie halt 1000 Lehrer zusätzlich neu eingestellt haben in NRW und bringt das in den Zusammenhang, sie tun alles gegen die Bildungsprobleme, mehr kann man doch gar nicht tun und hat halt 1000 Lehrer eingestellt. Er bekam übrigens auf dem Podium Applaus dafür, solange bis ich ihm klar gemacht habe, dass diese Zahl 1000, die er benutzt hat, überhaupt keine Aussagekraft hat. Denn sind 1000 viel oder wenig? 1000 für eine kleine Schule, 1000 zusätzliche Lehrer wäre eine Katastrophe für die Schüler, 1000 Lehrer für die Welt ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir brauchen zu dieser Zahl, mit der sich Herr Laschet gerühmt hat, brauchen wir einen Bezug. Und der Bezug, den ich dann da gewählt habe, war die Anzahl der öffentlichen Schulen, damals in NRW 7000. Und dann war sofort klar, 1000 Lehrer für 7000 Schulen heißt, 7 Schulen teilen sich einen neuen Lehrer. Und bei den teilweise sehr großen Schulen von NRW ist das also maximal ein Tropfen auf den heißen Stein und nichts, für was man sich brüsten müsste.
Das ist ja
und natürlich sind Leute dann enttäuscht, wenn sie sowas häufiger erleben, dass Leute Zahlen für ihre Interessen so auswählen, so darstellen, dass sie schön aussehen, obwohl sie eigentlich schlecht sind. Ja, dann sagen sie, dann schmeißen sie das Kind mit dem Badewasser, schütten sie es dann aus.
Rosling selbst plädiert ja auch dafür, dass wir Zahlen nicht vorbehaltlos trauen, vor allem einsamen Zahlen nicht, also dass wir sie in Beziehung setzen und hinterfragen. Aber was kann man überhaupt als Statistiker erreichen, wenn die Leute vor allen Dingen das glauben wollen, was sie eben glauben und was sie in ihrem Glauben bestätigt?
Auf der einen Seite gehen Zahlen ganz stark in die Gefühle von Menschen rein, dass sie nachher auch gar nicht mehr wissen, dass das, was sie gerade sagen, aufgrund von Zahlen hergeleitet war. Bis mindestens 1970, 1980 wurden Kinder massiv mit Spinat gefüttert. Und dahinter kam dann, ja, das ist ja so eisenhaltig, der Spinat. Dass sich dahinter eine falsch gemessene Zahl versteckte, das ist eine andere Sache. Aber diese Zahl ist so ins Gefühl übergegangen, dass selbst 40 Jahre, nachdem festgestellt war, die Zahl stimmte so nicht, haben die Leute immer noch gesagt, ess Spinat, gib deinen Kindern Spinat, denn das ist gut fürs Eisen, gut fürs Blut und gut für die Entwicklung. Da sieht man, welche Kraft solche Zahlen haben und das ist natürlich auch etwas Positives. Nur wie will ich aber denn die Welt sonst betrachten, wenn ich die Zahlen nicht mehr wahrhaben will? Woher weiß ich denn dann, dass Deutschland bevölkerungsmäßig größer ist als Frankreich? Dass Deutschland in den letzten Jahren bevölkerungsmäßig gewachsen ist, obwohl uns ja seit anderthalb Jahrzehnten halt ein sogenannter Schrumpfkurs vorausgesagt wird. Woher will ich das wissen, wenn ich das nicht mit Zahlen messe?
Der Statistiker Gerd Bosbach, Professor an der Hochschule Koblenz und Co-Autor des Buchs Die Zahlentrickser, das Märchen von den aussterbenden Deutschen und anderen Statistiklügen. Mit Zahlen kann man dramatisieren oder ablenken. Zahlen können uns auch verwirren, weil hinter der einen schon die nächste wartet. Was also gehört rein in eine Statistik und was raus? Alles eine Frage der Definition, auch bei dieser Frage, wer ist denn nun eigentlich ein Arbeitgeber?
Immer wieder, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wird neuerdings auch die einen ständigen Rückgang der Anzahl von Arbeitgebern ausweisende Statistik von offiziellen Stellen angezweifelt. Max Triesewitz unterhielt sich hierüber mit Ministerialdirigent Dr. Sinnig vom Referat Persönliche Öffentlichkeitsarbeit des Bundespresseamtes.
Herr Ministerialdirigent Dr. Sinnig, auch Sie bezweifeln die Richtigkeit dieser Arbeitgeberstatistik?
Ich glaube, Herr Triesewitz, wir haben weit mehr Arbeitgeber, als die Statistik ausweist. Ja, ja.
Ja, inwiefern?
Nun, da muss man sich beispielsweise fragen, soll man wirklich Bürger, die Bananenschalen, Zigarettenschachteln und anderes achtlos auf die Straße werfen, verdammen?
Sie meinen...
Ja, dass sie praktisch Arbeitgeber für die Straßenfeger sind, ja. Genauso übrigens wie die Autofahrer, die bei Rot an der Ampel ihre Aschenbecher aus dem Fenster kippen. Arbeitgeber, die in die Statistik gehören.
Wenn Sie das so sehen, Herr Dr. Sinnig...
Fangruppen machen der Polizei viel Arbeit. Schmuggelbanden den Zollbeamten, heißt es.
Oh ja.
Rein damit in die Statistik.
Na ja,
und die
na
Kollegen
ja.
im Büro, die es verstehen, einen Teil ihrer Arbeit durch andere Kollegen machen zu lassen, sind doch schließlich genauso Arbeitgeber wie zerstörungswütige Jugendliche in den Parkanlagen. Oder begeisterte Fußballfans, die einen Zugwaggon auseinandernehmen oder die Agentenführer beider Seiten.
Dr. Sinnig, dann steht die Arbeitgeberstatistik in der Tat in ganz anderem Lichte da.
Nicht wahr? Ist sie nicht ein erfreuliches Zeichen der konjunkturellen Entwicklung?
Ja.
Aber auch an einzelnen Branchen lässt sich diese Konjunkturverbesserung absehen.
Ah ja?
So gab es nach der letzten amtlichen Übersicht beispielsweise noch nie so viele gut florierende Konjunkturverwaltungsgesellschaften wie derzeit, Herr Triesewitz.
Vielen Dank, Herr Dr. Sinnig.
Bitte, bitte.
Harald Romeikert mit seinem Blick auf die Arbeitgeberstatistik. Über die Apokalypse lässt sich statistisch allerdings nur sagen, dass bislang alle mit ihren Prognosen daneben lagen. Der Komponist Gustav Mahler riet, sollte die Welt einmal untergehen, ist ein Umzug nach Wien ratsam, denn dort passiert alles 50 Jahre später. Hubert von Geusern, ebenfalls Österreicher, hat seine Erfahrung mit dem Weltuntergang allerdings schon gemacht. Der nächste kommt bestimmt, aber dem kann er ganz gelassen entgegensingen.
Gestern haben's Greta und heute haben sie's gezuckt, dass uns Wanser so weiter geht, mehr mal am Grund. Erhitzen wir in der Höhe wachen, als wir bei Behobus erholt am Langwöld und der Gang. Aber lang ist schon her, dass man miteinander untergehen, wie es sich kehrt. Aber heut schaut's aus, wann es wieder so bleibt, ich geh wieder einmal so weit.
Hubert von Geusern, Weltuntergang. Sollten Sie den Refrain nicht komplett verstanden haben, hat gesungen, aber lang ist es schon her, dass wir miteinander untergehen. Es gibt da diese dunkle Sehnsucht. Hans Rosling spricht auch von einer hysterischen Weltsicht, obwohl wir in der längsten Friedensperiode zwischen Supermächten in der Geschichte der Menschheit leben. Damit will er den Horror nicht bagatellisieren, aber in die richtige Richtung lenken. Ganze Bevölkerungen, schreibt er, starren wie gebannt auf Erdbeben und abstürzende Flugzeuge, während Millionen Menschen an Diarrhö dahingerafft werden und Meeresböden zu Unterwasserwüsten werden. Das heißt, unsere unbegründete Angst lenkt uns in die falsche Richtung. Und das liegt oft am Instinkt der einzigen Perspektive.
Einfache Ideen erscheinen uns sehr attraktiv. Wir genießen diesen Moment der Erkenntnis. Wir mögen das Gefühl, dass wir etwas wirklich verstanden oder begriffen haben. Es ist einfach, auf einem abschüssigen Hang nach unten zu rutschen, sich von einer einfachen, die Aufmerksamkeit fesselnden Idee zu dem Gefühl verleiten zu lassen, dass diese Idee sehr viele andere Dinge auf wunderbare Weise erklärt oder eine wunderbare Lösung für sie ist. Die Welt wird einfach. Alle Probleme haben eine einfache Ursache, etwas, das wir immer in Bausch und Bogen ablehnen müssen. Für sämtliche Probleme gibt es eine einfache Lösung, etwas, das wir immer unterstützen müssen. Alles ist einfach. Es gibt dabei nur einen kleinen Haken. Wir verstehen die Welt völlig falsch. Ich nenne diese Vorliebe für einfache Ursachen und einfache Lösungen den Instinkt der einzigen Perspektive. So kann beispielsweise die einfache und schöne Idee eines freien Marktes zu der simplifizierenden Vorstellung führen, dass sich sämtliche Probleme auf eine einzige Ursache zurückführen lassen. Die Einmischung des Staats, die wir bekämpfen müssen, und dass die Lösung aller Probleme darin besteht, den Marktkräften freien Lauf zu lassen, durch die Senkung der Steuern und die Aufhebung von Regulierungen, was wir unterstützen müssen. Auf der anderen Seite kann die einfache und schöne Idee der Gleichheit zu der simplifizierenden Annahme führen, dass sämtliche Probleme durch Ungleichheit verursacht werden und die Lösung aller Probleme in der Umverteilung der Ressourcen besteht, die wir unterstützen müssen. Eine solche Denkweise spart einem viel Zeit. Man kann Meinungen vertreten und Antworten finden, ohne sich grundlegend mit einem Problem auseinandersetzen zu müssen, und kann das Gehirn für andere Aufgaben einsetzen. Aber sie ist nicht besonders hilfreich, wenn man die Welt verstehen möchte. Wenn man stets entweder für oder gegen eine bestimmte Idee Stellung bezieht, blendet man Informationen aus, die die eigene Sichtweise nicht stützen. Das ist gewöhnlich eine schlechte Herangehensweise, wenn Sie die Wirklichkeit begreifen möchten.
Der Instinkt der einzigen Perspektive, und der verleitet viele dazu, zum Beispiel von einer Kluft zwischen Arm und Reich auszugehen, von einer Welt, die in zwei Hälften geteilt ist, in Nord und Süd, den Westen und den Rest, die reichen und die armen Länder. Und da hält Rosling dagegen keineswegs. Länder mit niedrigem Einkommen sind wesentlich weiterentwickelt als gemeinhin angenommen. 75% der Menschen weltweit haben bereits einen Lebensstandard, wie wir in Westeuropa und in Nordamerika in den 50er Jahren, schreibt er. Dennoch hat Rosling die Erfahrung gemacht, dass er diese vermeintlich Kluft in den Köpfen, zum Beispiel seiner Zuhörer oder Studenten, nur schwer widerlegen konnte. Und das begründet er damit, dass der Mensch eine ausgeprägte Neigung zu binärem Denken hat. Also einen grundlegenden Drang, schreibt er, die Dinge in zwei unterschiedliche Gruppen einzuordnen, zwischen denen es nur einen leeren Raum geben kann. Professor Michael Pauen ist Philosoph an der Humboldt-Universität in Berlin. Er forscht zur Philosophie des Geistes, hat sich mit der Tradition des Kulturpessimismus auseinandergesetzt und leitet die Berlin School of Mind and Brain, die interdisziplinär Doktoranden ausbildet an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Neurowissenschaft. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Pauen, gut gegen böse, Helden gegen Schurken, mein Land gegen alle anderen. Warum unterteilen wir die Welt offenbar so gerne in zwei unterschiedliche Lager?
Naja gut, ich meine, das ist tatsächlich sehr bequem. Und der zweite Vorteil ist, wir stehen dann in der Regel auf der Seite der Guten. Und jeder, der irgendwas gegen uns hat, ist der Böse. Da muss man nicht lange nachdenken und kann sich sehr leicht wehren.
Ist das auch so etwas wie ein evolutionärer Zwang?
Na, ein Zwang glaube ich nicht. Also ich meine, einiges, man muss da vermutlich unterscheiden, also zwischen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten und auf der anderen Seite Strategien, die wir ausgebildet haben, um zum Beispiel Überlastung wirklich unseres kognitiven Apparates zu entgehen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel konfrontiert sind mit sehr komplexen Problemen, dann ist es im Grunde genommen eine sinnvolle Strategie, die Sache ein bisschen zu vereinfachen, um überhaupt etwas tun zu können. Nur wenn wir das dann übertragen auf unser ganzes Weltbild, wo wir dann auch Zeit hätten, uns mit den Dingen wirklich auseinanderzusetzen, auch die Informationen da sind, ist natürlich eine völlig blödsinnige Strategie.
Also wir nehmen sowas wie eine Abkürzung im Kopf. Wie ist das mit dem Gesamtkontext? Das ist auch schwierig, den zu betrachten. Halten wir dann lieber an der Intuition fest?
Ja, in vielen, ich meine, gut, das kommt ja noch dazu, also dass wir sicherlich, also das Unser kognitiver Apparat hat sich halt in der Evolution zu Zeiten ausgebildet, in denen die Welt tatsächlich wesentlich einfacher war und in der bestimmte Strategien geholfen haben, die heute sehr kontraproduktiv ist. Also das beste Beispiel ist vielleicht unsere Stressreaktion. Also in Stress und die Art und Weise, wie wir auf Stress reagieren, also mit einer Ausschüttung bestimmter Hormone, die uns für Schmerzen empfindlich machen und so weiter, waren zu Zeiten sehr gut, in denen wir physisch bedroht waren. In der heutigen Situation, wo die Bedrohung nicht physisch sind, sondern eben bestimmte psychische Reaktionen erfordern, ist das völlig kontraproduktiv, also schädigt uns. Und das geht in anderen Bereichen ähnlich.
Nun legt Rosling eine Sammlung an Daten vor, die alle zeigen, der Menschheit insgesamt geht es besser als zuvor. Dafür kann er anführen, die Zahl der Ernten der Länder, in denen Frauen wählen dürfen, die Zunahme der Alphabetisierung, des Zugangs zu Wasser, Internet, Impfungen und so weiter. Aber was hilft uns dieses Wissen, wenn es dann eben trotzdem Trump-autoritäre Staaten, Kriege und Klimawandel gibt?
Na, ich glaube, man muss da vielleicht unterscheiden. Also ich glaube, auf der einen Seite ist eine bestimmte Form von Pessimismus, die immer davon ausgeht, dass alles schlechter wird. Da glaube ich auch, da gibt es so einen Automatismus, mit dem wir uns kritisch auseinandersetzen sollen, also einfach, weil er uns in die Irre führt, auch wenn es darum geht, vielleicht Strategien gegen die Probleme zu finden, die wirklich noch verbleiben. Und ich glaube, es besteht sogar ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen. Also gerade, weil Menschen nicht imstande sind oder vielleicht auch nicht willens sind, die Komplexität von bestimmten politischen Zusammenhängen zu verstehen. Also denken wir an internationale Handelsverträge. Sehr, sehr viel, was wir wissen über die Konsequenzen von internationalen Handelsverträgen, ist, dass die mit gewissen Einschränkungen relativ große Vorteile für alle bieten. Die sind nur sehr, sehr schwer zu erkennen. Dann neigen viele Leute dazu, das einfach zu ignorieren und zu sagen, nee, wir schotten uns jetzt ab. Also gerade das, was wir im Moment in Amerika sehen. Und das hat natürlich sehr negative Konsequenzen, gerade für die Leute selbst.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Der Harvard-Psychologe Steven Pinker hat ein ganz ähnliches Buch wie Rosling geschrieben und spricht von Stammesdenken. Demnach wollen wir also vor allen Dingen das glauben, was eine Peer Group vermeintlich vertritt, damit man sich dann eben als Teil dieser Gruppe ausweist. Ist da was dran?
Ja, ich glaube, da ist wirklich was dran. Also da gibt es vor allem eine Menge von sozialpsychologischen Befunden, die zeigen, dass unser Denken auch in extrem einfachen Fällen, also wenn Sie nur zwei Graden miteinander vergleichen sollen, wo Sie unter normalen Bedingungen nie einen Fehler machen, aber wenn dann ein paar Leute vor Ihnen sagen oder Ihnen ein falsches Ergebnis sagen, also behaupten zwei Graden, die offensichtlich unterschiedlich lang sind, seien gleich lang, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie sich dem anschließen. Also da gibt es tatsächlich einen ganz starken Druck von Seiten der Gruppe und eine Anpassungsbereitschaft von Seiten des Einzelnen. Und das wird natürlich jetzt durch die sozialen Netzwerke, in denen Kritik sehr leicht ausgesperrt werden kann, noch verstärkt.
Und oft führt das dann eben zu Pessimismus. Sie haben über frühe Phasen oder frühere von Pessimismus geforscht. Ende des 19. Jahrhunderts war das ja auch sehr verbreitet.
Ja, genau. Und es gibt eben, oder die lange geltende Theorie war einfach, dass der Pessimismus im 19. Jahrhundert, und Sie haben eine Phase des scheinbaren Optimismus im 18. Jahrhundert, also in der Aufklärungszeit, wo man ganz starken Fortschrittsoptimismus hatte, dass das eine Reaktion jeweils sei auf entsprechende Umstände. Also wenn es den Leuten gut geht, dann reagieren die optimistisch, und wenn es den Leuten schlecht geht, dann reagieren die pessimistisch. Und deswegen ist der Pessimismus, den es teilweise heute gibt, eben auch eine Reaktion auf beklagenswerte Umstände. Wenn sich die historische Realität anguckt, ist genau das Gegenteil der Fall. Also Ende des 18. Jahrhunderts, allein die Zahl der Kriege, die Zahl der Seuchen, andere, die Bedrohung jedes Einzelnen durch Krankheiten und andere Risiken war viel, viel größer. Und der Optimismus ist ein Versuch, dagegen ein Gegengewicht zu bilden. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte man zumindest einen Teil dieser Bedrohung überstanden. Die persönliche Sicherheit war wesentlich größer, auch wenn die längst nicht so groß war wie heute. Und man konnte plötzlich sich auch negativen Erscheinungen zuwenden. Also jeweils eine Gegenreaktion.
Also verläuft das sozusagen in Wellen und ebbt dann vielleicht auch jetzt bald schon wieder ab?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also man sollte sich natürlich auf keinen Fall auf den Standpunkt stellen, also sozusagen auf den gegenteiligen Standpunkt, ja, wenn die Leute irgendwie jammern, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es ihnen gut geht. Man muss einfach an der Stelle auch wieder gucken. Ich meine, also das subjektive Bedrohungsgefühl, zum Beispiel durch Kriminalität, steigt auch an. Faktisch haben wir noch nie so sicher gelebt wie heute. Und auch Fremdenfeindlichkeit haben sie vor allem in Gegenden, in denen es sehr wenige Fremde gibt. Das hat an der Stelle vor allem damit zu tun, dass man vor Fremden Angst hat. Und wenn sie sehr viel mit Fremden zu tun haben, dann geht die Angst weg und dann entfällt auch ein Teil der Fremdenfeindlichkeit.
Michael Pauen, Philosophieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin, vielen Dank. Die Psychologie nennt diese Irrtümer, die unsere Weltwahrnehmung ins Negative verzerren, Biases. Eine Falle ist zum Beispiel auch, dass wir Ausnahmen einen viel höheren Wert beimessen als dem Normalzustand. Andererseits filtert unser Gedächtnis unangenehme Erinnerungen heraus, behält nur die schönen und vor dieser geschönten Kulisse wirkt dann die Gegenwart wie ein Rückschritt, so Rosling. Da muss man sich Sorgen machen und das tut auch Herr Sorge, die Kunstfigur von Hip-Hopper Samy Deluxe mit dem Album Verschwörungstheorien mit schönen Melodien.
Telefone so smart und die Moral und Werte sind nach unten versunken. Doch wir schicken Satelliten zum Mars.
Jeden Tag, seh doch mal.
Kann doch nicht sein, dass diese Widersprüche niemand sieht. Egal wie groß, wir sind nur Teil der Maschinerie. Und Leute reden nicht mehr viel, doch dafür tweeten sie. Wer kommt in Zeiten wie in diesen nur auf ein Liebeslied? Ich weiß jetzt, warum mir nichts Positives.
Herr Sorge alias Samy Deluxe, fröhliche Weltuntergangsmusik. Richtig fröhlich klingt das ja nicht, aber am Ende der Sendung gibt es davon dann mehr. Es fühlt sich eben so an, als ob die Kriminalität zugenommen habe, die Anzahl der Vergewaltigungen und so weiter. Dabei ist die Entwicklung rückläufig. Das lässt sich auch andernorts beobachten, politisch, wenn wir von einem postfaktischen Zeitalter sprechen. Rosling sagt, wir sind überzeugt, Mutter Natur schlage immer stärker zurück, sie räche sich an uns. Tatsächlich gäbe es immer wieder Jahre mit sehr hohen Opferzahlen, aber wenn wir ganze Jahrzehnte vergleichen, dann hat sich die Zahl der Opfer von Naturkatastrophen im Lauf der vergangenen 100 Jahre halbiert. Der Hunger nach Berichten über Gewalt und Zerstörung sei eben auch eine Form von Unterhaltung.
Die Medien können der Versuchung nicht widerstehen, unseren Instinkt der Angst zu befeuern. Es gibt kaum eine einfachere Methode, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Die größten Schlagzeilen sind oft die, die mehr als eine Art von Angst auslösen. Entführungen und Flugzeugabstürze zum Beispiel kombinieren die Angst vor Schaden und die Angst vor Gefangenschaft. Erdbebenopfer, die unter eingestürzten Gebäuden begraben und sowohl verletzt als auch eingeschlossen sind, bekommen mehr Aufmerksamkeit als einfache Erdbebenopfer. Das Drama geht sehr viel näher, wenn mehrere Ängste ausgelöst werden. Doch hier gibt es ein Paradox. Auf der einen Seite wurde das Bild einer gefährlichen Welt noch nie so effektiv verbreitet wie heute, während auf der anderen Seite die Welt tatsächlich noch nie so sicher und weniger gewalttätig war. Ängste, die einst zum Überleben unserer Vorfahren beitrugen, sorgen heute dafür, dass Journalisten nicht arbeitslos werden. Wir sollten die Schuld nicht bei den Journalisten suchen und auch nicht von ihnen erwarten, dass sie sich ändern. Das Phänomen wird weniger von der Medienlogik der Produzenten befeuert, als von der Aufmerksamkeitslogik, die in den Köpfen der Konsumenten vorherrscht. Wenn wir einen Blick auf die Fakten hinter den Schlagzeilen werfen, können wir erkennen, wie der Instinkt der Angst systematisch unsere Sicht der Welt verzerrt.
Vom Instinkt der Angst können Medien also nicht lassen und nicht von der Versuchung, diesen Instinkt immer wieder zu befeuern, was einer Aufmerksamkeitslogik folgt, wie wir gehört haben. Journalisten berichten über jede Katastrophe so, als hätte es noch nie eine schlimmere gegeben, schreibt Rosling. Beispiel tödliche Flugzeugabstürze, die betreffen nur 0,00025% aller Flüge. Fliegen sei in den vergangenen 80 Jahren 2001 100-mal sicherer geworden. Medien verbreiten da aber gefühlt ein ganz anderes Bild, wie zum Beispiel auch in Sachen Kriminalität in den USA. Die ist seit den 1990er Jahren zurückgegangen, aber bei jedem Vorfall wird eine neue Krise ausgerufen, was die Erwartung drohenden Unheils noch weckt. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Geschäftsführerin eines Internetmagazins, das es anders machen will. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Urner, über Perspective Daily sprechen wir gleich noch, aber erklären Sie uns doch erstmal, warum das Gegenbeispiel zu Ihnen, also die selektive und total aufgeladene Berichterstattung, so attraktiv ist.
Ja, die ist so attraktiv, weil sie eben dafür sorgt, dass wir wegkommen von diesem zu negativen Weltbild, was letztendlich, und da kommt dann ja mein psychologischer und neurowissenschaftlicher Hintergrund zum Tragen, dafür sorgt, und das wurde ja eben auch schon ein bisschen thematisiert, dass wir uns von den Problemen und Herausforderungen, die es ja durchaus in der Welt gibt, abwenden, weil wir eben einfach die Hoffnung verlieren, weil wir kontinuierlich chronisch gestresst sind und vielleicht auch zynisch werden und eben nicht mehr in der Lage sind, über und die Zukunft nachzudenken.
Also der Effekt dieses Dauergetrommels ist dann am Ende Abstumpfung.
Korrekt, unter anderem. Also Abstumpfung, aber eben auch wirklich Abwendung. Also im Sinne von, ja gut, dann konsumiere ich eben die Nachrichten nicht mehr, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann sowieso nichts dagegen ausrichten und wende mich anderen Dingen zu.
Die Hände in den Schoß legen, haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Rosling schreibt aber auch, es ist jetzt keine Lösung, sämtliche negativen Nachrichten durch positive Meldungen dann sozusagen auszugleichen.
Nein, auf gar keinen Fall. Und da geht es auch nicht drum beim konstruktiven Journalismus. Also das Gegenteil davon ist nicht dann zu sagen, okay, wir machen jetzt positiven Journalismus, damit die Waage sozusagen wieder gerade wird und legen was auf die andere Waagschale, sondern letztendlich sollte das Ziel von Journalismus ja sein, ein möglichst vollständiges Bild der Realität zu geben. Und genau da setzt das Konstruktive an, was eben im Moment nicht passiert, weil die Menschen ein im Mittel zu negatives Weltbild haben, versucht der konstruktive Journalismus zu sagen, okay, wir schauen einfach ein bisschen genauer hin und schauen nicht nur die Probleme an, wo häufig die ja klassische Berichterstattung aufhört, sondern wir schauen eben auch, was gibt es bereits für Initiativen, Gedanken, Modelle, Studien, Erkenntnisse, eben auch die Langzeitentwicklungen, das, was ja auch bei Hans Rosling ganz wichtig ist, die einfach darauf hindeuten, dass sich Dinge verändern und wo können wir da ansetzen. Und das führt dann tatsächlich auch dazu, wie gesagt, was eigentlich das Grundziel von Journalismus ist, ein vollständigeres und korrekteres Bild der Welt zu geben.
Bei Ihnen kommt dann Montag bis Freitag jeden Tag nur ein Artikel raus, von mittlerweile 9 festen Autoren. Sie sagen, Sie wollen Lösungen aufzeigen, statt bloß Probleme zu beschreiben. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja klar, also ich fange natürlich bei dem Beispiel an, wo ich selber dran gearbeitet habe. Dann ist die Gefahr, dass ich das jetzt was Falsches sage, möglichst gering. Also ein Thema, was mich sehr beschäftigt, was eben auch direkt mit der Arbeit von Hans Rosling zu tun hat, ist das sogenannte kritische Denken. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders interessant und spannend, aber basiert im Prinzip auf diesen ganzen Denkfehlern, die ja auch teilweise eben schon thematisiert wurden. Also wo fühlen wir uns hingezogen, zu welchen Meinungen stimmen wir eher zu und ja, welche Positionen vertreten wir, also das Stammesdenken und solche Dinge. Und da dann eben hinzugehen und nicht das zu befeuern, indem wir sagen, ja okay, wir nutzen das jetzt aus oder vielleicht auch gar nicht mal bewusst nutzen das aus, sondern stellen halt die Positionen dar, die ich schon selber kenne und die ich gut finde, sondern sich das auch bewusst zu machen und das vielleicht auch anhand von praktischen Beispielen bewusst machen. Also zum Beispiel habe ich dann einen Artikel geschrieben mit meinem Kollegen zum kritischen Denken, wo es darum ging, wie schätzt man sich selber denn eigentlich ein? Und da gibt es zum Beispiel, wie gut man Auto fahren kann, gibt es sehr schöne Studien, die dann zeigen, dass sich die große Mehrheit genau richtig einschätzt. Also ich kann genau richtig Auto fahren und ich fahre perfekt. Und ähnlich ist das dann beim politischen Spektrum. Die einen sind zu links, die anderen sind zu rechts, aber ich bin da irgendwo so moderat in der Mitte. Die Frage ist ja jetzt nur, wenn das alle denken, wie, also ne, wer sind dann die Extremen? Und das einfach über spielerische, ja, in Neudeutsch heißt das dann oft Gamification-Elemente auch in den Artikeln zum Beispiel darzustellen, dass man selber bei kleinen Tests und Versuchen mitmacht oder eben das auch grafisch ein bisschen anders aufarbeitet als nur eine reine Textform. Das sorgt dann wiederum dafür, dass es halt auch, ja, wie man so schön sagt, besser hängen bleibt. Und dass man eben wirklich auch ins Gespräch kommt über solche Themen. Und das ist wirklich was wir halt auch sehen in unserer Diskussionsform. Funktion bei Perspective Daily, dass es eben nicht die klassische Hate Speech ist, die man häufig aus dem Internet kennt, wo dann wild Kommentare gelöscht werden müssen, weil sie verletzend und beleidigend sind, sondern da diskutiert man wirklich oder diskutieren unsere Mitglieder auf Augenhöhe und aber auch wirklich von den verschiedensten Positionen aus.
Sie sind ja nun auch gleichzeitig Neurowissenschaftlerin, haben Sie erwähnt. Ist das nicht furchtbar schwierig zu schreiben, wenn Sie als Gehirnprofi doch eigentlich immer mitdenken, das Geschriebene könnte jetzt so oder so ankommen?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist die kurze Antwort. Die etwas längere Antwort ist Pragmatismus und den dann eben auch versuchen, in die Tat umzusetzen. Weil natürlich ist das schwierig, weil man sich sehr schnell oder ich mich sehr schnell immer auf der Metaebene begehe und versuche zu analysieren, was könnte jetzt an welcher Stelle sozusagen schieflaufen oder was könnte gut laufen. Aber letztendlich bin ich auch Pragmatikerin und denke mir dann, gut, wenn wir es nicht versuchen, wer dann? Also das Wissen sozusagen, was wir über die Funktionsweise des Gehirns, angefangen von den evolutionsbiologischen Hintergründen, die ja eben teilweise auch schon im Bezug auf die Stressreaktionen genannt wurden, bis hin zu, ja, wie funktionieren Medien denn heute und welche Verantwortung haben sie, wenn wir dieses Wissen über unser Gehirn und unser Verhalten haben. Ich finde, das dürfen wir nicht ignorieren und ich bin fest davon überzeugt, dass es noch mehr Neurowissenschaftler in den Medien bräuchte. Und da versuchen wir auch einfach ein paar Türen aufzumachen, beziehungsweise durch Türen durchzugehen und mit anderen Medien ins Gespräch zu kommen.
Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Geschäftsführerin von Perspective Daily, laut Selbstbezeichnung auf der Website ein Kompass durch die tägliche Informationsflut. Vielen Dank. Sie hören HR2 der Tag, die Welt besser als ihr Ruf. Unser Thema heute Abend. Es ist ja fast so etwas wie ein anrüchiges Geheimnis, dass die Welt besser wird. In Teilen jedenfalls besser. Rosling schreibt, man kann das eine bedenken, den Fortschritt, und gleichzeitig auch sein Gegenteil, also die Krisen dieser Welt. Das habe auch nichts mit Optimismus zu tun, ein Begriff, der Rosling ganz wütend machte. Vielmehr sei er ein Possibilist, also jemand, der an Möglichkeiten glaube. Trotzdem gibt es da diese Kluft zwischen dem, was wir theoretisch wissen oder wissen könnten, und dem, was wir zu wissen glauben. Wir haben nun mal die Neigung, schreibt Rosling, das Schlechte aufmerksamer wahrzunehmen als das Gute, was auch Filmproduzenten und Regisseure durchschaut haben und befeuern. Dort ist die Welt ja schon öfter zugrunde gegangen.
Sagen Sie, meine Herren, sagt Ihnen der Name Dr. Mabuse etwas?
Nein.
Ein Genie des Verbrechens. Er wollte durch Terrorakte die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen, dadurch das Gefüge des Staates zum Einsturz bringen und dann eine fantastische Herrschaft des Verbrechens errichten.
Es gab ihn schon zur Stummfilmzeit und Regisseur Fritz Lang fand ihn so spannend, dass er ihn innerhalb von 4 Jahrzehnten 3-mal als die Ursache für den vollkommenen Untergang der zivilisierten Welt benutzt hat, Dr. Mabuse. Ein wahnsinniger Superverbrecher, der mit seiner Organisation alles kontrolliert, alles manipuliert, das Ende jeglicher Ordnung bedeutet und damit das Ende der Menschheit. Dr. Mabuse symbolisiert quasi die sozial-ökonomische Katastrophe. Oft aber wird die Apokalypse im Film durch Technik und deren nicht mehr Funktionieren verursacht.
Das ließe sich leicht mit einem Elektronengehirn bewerkstelligen. Und es müsste so eingestellt und programmiert werden, dass es auf solche Faktoren wie Jugend, Gesundheit, sexuelle Fruchtbarkeit, Intelligenz und eine Reihe notwendiger Fähigkeiten reagiert.
Stanley Kubricks Dr. Seltsam ist ein wahnsinniger Wissenschaftler, ein Potentat, der sich über den gerade ausgelösten Atomkrieg freut und der nach der radioaktiven Apokalypse bereits von einer neuen Herrenrasse träumt. Oft hat der Weltuntergang, wie ihn Regisseure besonders in den 50er und 60er Jahren inszenierten, etwas mit der unheimlichen Kraft des Atoms zu tun. Tiere wachsen, bestrahlt, zu alles vernichtenden Monstern heran. Tarantula, Formicula. Die Atomkraft löst einen tödlichen Riss in der Welt aus. Es kommt sogar zum Tag, an dem die Erde stillstand.
Das Weltall wird mit jedem Tage kleiner. Und die drohende Aggression durch irgendeine Gruppe, eines Volkes, kann und wird nicht geduldet werden. Es muss Sicherheit für alle herrschen. Nicht nur für Einzelne.
Die komplette Auslöschung der Menschheit wird auch gerne von Feinden aus dem Weltraum ausgelöst. Da kommt es zum Krieg der Welten, es ist Independence Day und Mars Attacks. Diese Filme spielen lustvoll mit einer apokalyptischen Bedrohung, der die Weltbevölkerung zunächst hilflos ausgeliefert ist. Da steckt schon eine Art Gottesmacht drin. Nicht umsonst erscheinen die Weltvernichter gerne im Strahlenkranz ihrer Raumschiffe.
Dann sollten wir uns einander vorstellen. Ich bin Damien Karras.
und ich bin der Teufel.
Der spirituelle Sonderfall beim Weltuntergang ist die Machtübernahme durch den Teufel. Rosemary's Baby ist Satan Junior persönlich. Das Omen ist ein Vorbote vom Ende des Guten und der Exorzist lässt den alles vernichtenden Belzebub interessanterweise bereits in den 70er Jahren aus dem Nahen Osten kommen. In den meisten Fällen hilft beim Vernichten von Satan oder Vampiren etwas Weihwasser. Aber nicht immer, wie Roman Polanski im Tanz der Vampire beschreibt.
In jener Nacht, auf der Flucht aus den Südkarpaten, wusste Professor Abronsius noch nicht, dass er das Böse, das er für immer zu vernichten hoffte, mit sich schleppte. Mit seiner Hilfe konnte es sich endlich über die ganze Welt ausbreiten.
Die häufigste Form des Weltuntergangs entwickelt sich im Film aus ökologisch-umweltbedingten Katastrophen. Da rasen Kometen auf die Erde zu, da gerät das Magnetfeld außer Kontrolle, da bleibt die Erde einfach stehen. Alles bedeutet Tod, auch wenn Wirbelstürme Kontinente verwüsten oder plötzlich sämtliche Vulkane der Welt ausbrechen. Und wenn die Eiszeit kommt, hilft auch kein warmes Anziehen mehr. Roland Emmerich muss es ja wissen.
Mr. Vice President! Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, ist es zu spät.
Robert Bales über Apokalypse im Film. Das Ende war schon immer ganz nah. Der nächste Weltuntergang kommt bestimmt. Aber wann genau und woran erkennt man den Antichristen? Dazu hat der Literaturwissenschaftler Florian Werner einen Ratgeber geschrieben. Der beinhaltet Augenzwinker, zum Beispiel auch Aramäisch für Anfänger, damit der Endzeitbetroffene Jesus mit freundlichen oder auch beschwichtigenden Worten gegenübertreten kann. Zum Beispiel mit dem Satz, ich war es nicht. Guten Abend, Herr Werner.
Einen schönen guten Abend, Frau Pirott.
Sind Sie jetzt also auch für Tag X gerüstet?
Nein, ich fürchte, ich bin überhaupt nicht für den Tag X gerüstet, außer dass ich natürlich mein Buch bei mir habe, das man also im Fall der Fälle zum Feuer anmachen verwenden kann, wenn die Brennstoffvorräte zu nahe gehen sollten. Oder man kann vielleicht auch ein Floß daraus bauen, wenn man sehr viele Exemplare zusammenbindet. Aber abgesehen davon bin ich kein großer Prepper für die Apokalypse.
Was hat Sie an diesem Thema gereizt? Lauter Geschichten aus der Kulturgeschichte zusammenzutragen und die haben dann allesamt einen bösen Ausgang.
Die haben alle einen schrecklichen Ausgang. Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, was mich an dem Thema so fasziniert hat, dass ich ja nicht nur meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, sondern sogar noch ein zweites Buch, eben das Verhalten bei Weltuntergang. Ich glaube, das geht schon ganz lange zurück und zwar bin ich mit klassischer Musik groß geworden und da hat mich schon immer die Götterdämmerung von Richard Wagner so fasziniert. Also so die Urform des Blockbusters, über die wir ja gerade eben in dem Beitrag sehr viel, sehr Schönes gehört haben. Ich glaube, diese Vorstellung, ja, das Walhall und die Welt untergeht, hat mich sehr beeindruckt.
Es ist immer wieder die Rede vom Nutzen und Erfolg der Aufklärung. Aber wenn wir dann bedenken, wie stark der Drang der Menschen ist, der Hunger nach Endzeitgeschichten, eigentlich ja schon im Alten Testament, all diese Geschichten von Rache, den Shakespeare'schen Tragödien, dem Untergang, können wir da einfach nicht anders?
Ich glaube, wir kommen da ganz schwer draus raus. Zum einen ist es natürlich wirklich großer Pop. Also wenn die ganze Welt zu Ende geht, das ist eben der Stoff, aus dem große Opern oder Hollywood-Blockbuster gemacht sind. Ich glaube aber auch, Sie haben eben das Alte Testament erwähnt, eigentlich mit der jüdischen Kultur setzt es ein, dieses Denken, dass die Zeit eben nicht in Zyklen verläuft, in großen Kreisläufen, sondern dass sie linear ist. Also dass es einen Weltbeginn gibt und daraus hat man dann messerscharf gefolgt. Klar, wenn die Zeit irgendwann beginnt, dann muss sie auch irgendwann enden. Und ich glaube, wenn man in dieser kalendarischen Tradition aufgewachsen ist, wie wir das sind, dann ist es tatsächlich schwer, da rauszukommen aus diesem Denkmodell.
Also das Ende mitdenken.
Genau, das heißt seitdem, ich glaube seit 2500 Jahren mindestens, denken wir immer, ob wir wollen oder nicht, ein Ende mit manchen Zyklen.
Und manchmal geht dann alles vor die Hunde. Das hat ja auch einen gewissen Aufforderungscharakter. Die Probleme sind so dringlich, die können wir nicht aufschieben, die müssen wir jetzt einfach anpacken, jetzt oder nie.
Ich denke auch, also erstmal abgesehen von eben diesem Pop-Appeal und Sex-Appeal der Apokalypse, ist es natürlich so, dass es ein großer rhetorischer Verstärker ist. Diese Behauptung, die Welt, wie wir sie kennen, geht zu Ende, die Menschheit könnte aussterben. Das ist natürlich durchaus dringlicher, als wenn man sagt, gut, das ist so ein Zyklus, das ist wie eine Sanduhr, das wird eben wieder umgedreht. Wir hatten vor 10.000 Jahren eine letzte Kaltzeit, jetzt haben wir gerade eine Wärmephase. Vielleicht sterben wir dabei aus, aber irgendwie geht es ja dann doch weiter in einem großen Zyklus. Das hat keine große Dringlichkeit, deswegen möchte ich doch eine Lanze brechen, schon auch mal für diesen dringlichen Gestus, der der Apokalypse innewohnt.
Also die hat auch durchaus was, die Apokalypse. Hans Rosling war der Ausgangspunkt unserer Sendung. Sie sagen, der war ja eigentlich selbst ein Apokalyptiker. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, man stellt sich unter Apokalypse ja meistens so die eben die Hollywood-Apokalypse vor, also den Feuer- und Schwefelprediger und die große Katastrophe. Aber eigentlich seit dem 18. Jahrhundert herrscht in den Kirchen, zumindest in großen Kirchen, eher ein optimistisch endzeitliches Denken vor. Das heißt, man glaubt schon, dass die Welt zu Ende geht, aber doch eher, dass sich alles zum Guten entwickelt. Theologen nennen das dann den Postmillennialismus, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist eigentlich seit über 200 Jahren die bevorzugte Denkfigur, wie man an das Ende aller Zeiten denkt. Und nur hat man es früher eben nicht Factfulness genannt, sondern ganz einfach Fortschritt.
Zum Schluss noch diese Frage, wenn der Untergang droht und wir haben uns dann auch aramäisch drauf geschafft, das Schicksal ist einfach nicht mehr abzuwenden. Welche Musik sollten wir hören? Etwas Pathetisches, Verdis Requiem, speziell Dies Irae oder Wagner, wie Sie sagten, was empfehlen Sie uns?
Ja, zum Glück ist eigentlich für jeden Musikgeschmack was dabei. Wir haben ja eben auch Samy Deluxe gehört, also im Hip-Hop ist es ein großes Thema, im Reggae, im Heavy Metal natürlich, The Number of the Beast. Ich glaube, mein aktueller Favorit, auch wegen der Jahreszeit, ist aus den 50er Jahren von einem deutschen Schlagerstar und Polka-Sänger, Will Glahi und sein Orchester. Und dieses Lied von 1954 heißt, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Also noch 2 Tage Zeit. Überlegen Sie sich gut, was Sie morgen Abend noch machen.
Der Literaturwissenschaftler Florian Werner. Sein Buch heißt Verhalten bei Weltuntergang und ist bei Hansa Literaturverlage erschienen. Jetzt hat er uns gespannt gemacht auf Will Glahi. Hören wir gleich rein und freuen uns eben, dass bis zum 30. Mai, wie er sagte, noch 2 Tage bleiben. Das war HR2 der Tag. Die Welt besser als ihr Ruf. Das war unser Thema heute Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth und jetzt sind wir wirklich am Ende.
Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Und darauf bringt